We're ready to go, lads. We've got shutdown available.
Yep.
Last time.
Yep.
Okay, unit 4 shutting down. Any second.
That's it.
Offload.
Das waren die letzten Momente des letzten britischen Kohlekraftwerks, eingefangen von der Rundfunkanstalt BBC. In Großbritannien ist der Kohleausstieg damit absolviert. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Und wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten zur Klimakrise. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ. Und ich spreche mit meiner Kollegin Sandra Kirchner vom Online-Magazin Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 4. Oktober und wir sprechen heute über besonders hohe Meerestemperaturen, über einen rechten Shitstorm für das Umweltbundesamt und zum Schluss über etwas Erfreuliches, nämlich über Großbritanniens Kohleausstieg.
Genau, aber zuerst geht's darum, dass die Meere warm sind wie nie. Das zeigt der 8. Bericht zum Zustand der Ozeane, den das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus diese Woche vorgelegt hat. Und demnach erwärmen sich die Meere seit den 60er Jahren schon. Aber seit 2005 hat sich das Tempo der Erwärmung eben nochmal rasant erhöht. Mindestens ein Fünftel der weltweiten Ozeanflächen wies im letzten Jahr eine schwere bis extreme Hitzewelle auf, zum Beispiel im nordöstlichen Atlantik, also im Ozean zwischen Grönland und Europa. Da werden Meereshitzewellen immer stärker, häufiger und größer. Sie gehen tiefer, sie dauern länger an. 1982 waren noch etwa 20% des Nordostatlantiks von Hitzewellen betroffen. Und im letzten Jahr waren es schon über 90%, also fast überall. Und das in der Region, ja, an die man beim Thema Hitzewelle ja jetzt nicht als erstes denkt.
Ja, als Hotspot des Klimawandels gilt auch eigentlich das Mittelmeer, weil dort eben die Temperaturen rasch steigen und weil diese Heißperioden immer länger andauern. Zum Beispiel stiegen die Temperaturen im Mittelmeer rund um die Balearen, die östlich vor Spanien liegen, im August 2022 auf den höchsten Stand seit 40 Jahren. Nämlich auf 29,2 Grad Wassertemperatur. Ja, und auch im vergangenen Jahr, also 2023, waren die Oberflächentemperaturen im Mittelmeer ungewöhnlich hoch. Im August letzten Jahres gab es örtlich sogar Temperaturen von über 30 Grad, nämlich bei Ägypten, Monaco, Korsika und in der Nähe der spanischen Stadt Valencia. Es zeigt sich also, dass vor allem der westliche Teil des Mittelmeers von dieser ungewöhnlichen Erwärmung betroffen ist.
Ja, und je häufiger und je länger solche Heißphasen auftreten, desto mehr beeinflussen sie natürlich auch die maritimen Ökosysteme, also die Tiere und die Pflanzen. Und es ist auch schon zu registrieren, also seit den 80ern, dass die Artenvielfalt da abnimmt, beziehungsweise dass sich die Arten ändern, weil nämlich invasive Arten doch hinzukommen, also Arten, die dort eigentlich gar nicht heimisch sind. Und Forschende warnen, dass es den Arten im Mittelmeer ähnlich wie denen in den Alpen ergehen könnte. Da müssen die Tiere und Pflanzen ja aufgrund von steigenden Temperaturen in immer höhere Regionen ausweichen. Aber das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise bis zum Gipfel. Und auch im Mittelmeer schrumpfen die Areale, wo Arten überhaupt noch hin könnten. Also das hat einerseits mit den steigenden Temperaturen zu tun durch die Klimakrise, aber auch mit Überfischung und mit irgendwie sonstiger Zerstörung von Lebensräumen. Auf jeden Fall immer mit dem Menschen.
Welche Veränderungen haben die rund 120 ForscherInnen, die an dem Ozeanreport beteiligt waren, noch festgestellt? Im letzten Jahr gab es so wenig Meereis in den Polarregionen wie nie zuvor. Sowohl am Nordpol als auch am Südpol schrumpfte das Meereis weiter, was eben dann auch den Meeresspiegel weiter ansteigen lässt. Und eine andere Folge der Ozeanerwärmung sind heftigere Ozeanwellen, also die ganze Wärmeenergie, die aufgrund der CO2-Emissionen größtenteils in die Ozeane übergeht, sorgt für höhere und länger andauernde Wellen. Und das ist vor allem bei Sturmfluten ein Problem, weil Küstenstädte ja Deiche und Dämme in einer bestimmten Höhe gebaut haben. Und wenn die höchsten Wellen aber immer höher werden, dann steigt eben die Gefahr, dass sie Dämme einfach überrollen.
Es ist ja so, dass die Ozeane und Meere erhebliche Mengen des CO2 und auch der Wärme aufnehmen, die die Menschheit durch das Verbrennen von Öl und Gas und Kohle verursacht. Also rund 90% der Wärme aus der Erderhitzung sind in den Ozeanen gespeichert. Und das beeinflusst auch das Wettersystem natürlich, denn warmes Wasser verdunstet stärker. Also es verdunstet mehr Wasser in die Atmosphäre und diese Wassermassen, die regnen dann halt auch irgendwo wieder ab. Und wie extrem diese Prozesse geworden sind, das haben wir jetzt gerade erst eigentlich Mitte September wieder gesehen, als extrem heftige Regenfälle in weiten Teilen von Mittel- und Osteuropa für krasse Überflutungen gesorgt haben.
Ja, wir gehen weiter zum nächsten Thema. Das Umweltbundesamt oder kurz UBA zieht gerade einen rechten Shitstorm auf sich, und zwar wegen seines CO2-Rechners. Das ist ein Online-Tool, mit dem man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck herausfinden kann. Also man gibt alle möglichen Informationen zu seinem Leben ein und am Ende kommt eine Tonnenzahl pro Jahr heraus. Also eigentlich ist es schon ein nützliches Serviceangebot. Und das gibt es auch schon seit Jahren. Was passiert denn jetzt?
Also angefangen hat es damit, dass das Uber ja eine kleine Veränderung der Berechnung von dem CO2-Fußabdruck vorgenommen hat, im März auch schon. Und zwar an einer einzelnen Stelle. Seitdem werden nämlich Heizungen, die Holz verbrennen, nicht mehr als emissionsfrei ausgewiesen. Stattdessen zeigt der Rechner jetzt an, dass zum Beispiel eine Tonne Holzpellets etwa 1,7 Tonnen klimaschädliches CO2 verursacht. Und das hat bei vielen für Wut gesorgt, gerade bei denen, die sich halt extra aus Nachhaltigkeitsgründen eine Holzheizung zugelegt hatten. Und auch manche WissenschaftlerInnen sehen das so. Also ihr grundsätzliches Argument oder das Argument dagegen, das so zu machen, ist, dass das Verbrennen von Holz klimaneutral sei, weil ja nur so viel CO2 frei wird, wie der Baum während seines Wachstums gebunden hat. Und das Uber entgegnet aber, naja, aber wenn man das Holz eben nicht verbrennt, sondern damit beispielsweise Häuser baut, dann gibt es diese Emissionen halt eben nicht. Also es gibt Handlungsoptionen mit unterschiedlichen Klimaauswirkungen, auch bei der Nutzung von Holz. Und deshalb will das Uber die Emissionen, die da eben lokal einfach faktisch entstehen, auch abbilden.
Ja, also eigentlich ein bisschen eine Fachdebatte, aber sie hat eben an Schärfe zugenommen. Stark beteiligt ist Andreas Schulte, ein emeritierter Professor für Forstökologie. In Videos auf YouTube zieht er gegen die Neuberechnung zu Felde und spricht davon staatlich verordneter Ideologie und von pandemischem Alarmismus. Schulte selbst ist nebenbei gesagt nicht einfach nur Fachmann, er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der Silver West GmbH, einem Beratungsunternehmen für Investitionen in Wald. Er gehört also zur Holzwirtschaft.
Er ist aber gar nicht der Einzige, der sich aufregt, sondern seine Kritik wurde von, ja, vor allem von rechten Akteuren aufgenommen, von der AfD, aber auch von der Internetseite Achse des Guten zum Beispiel. Und auch im konservativen Bereich rumort es, also zum Beispiel bei der Union. Da sieht man jetzt Interessenkonflikte und den Verdacht persönlicher Bereicherung im Umkreis des CO2-Rechners. Genau, da geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr um das Holz. Die Bundestagsfraktion hat eine entsprechende Anfrage an die Bundesregierung gerichtet. Da geht es vor allem darum, dass die gemeinnützige GmbH Klimaktiv mit dem Betrieb des Uber-CO2-Rechners beauftragt ist und dafür Geld bekommt. Von der stammt er auch ursprünglich. Und da sehen einige KritikerInnen eben ein Problem, weil das indirekt Reklame für das Unternehmen sei. Wo das Uber aber dagegen hält, dass jetzt die bloße Nutzung des Rechners und die Benennung des geistigen Eigentums sozusagen, das ist ja noch keine Werbeaussage für die Firma insgesamt beinhalte.
Ja, und eine weitere Kooperation steht im Fokus, nämlich die mit dem Verein 3 fürs Klima, wobei zusätzlich eine größere Variante des Rechners angeboten wird, die langfristige Verhaltensänderungen von Privathaushalten abbilden soll. Hinter dem Verein steckt nämlich unter anderem der Mitarbeiter, der auch beim Uber als wissenschaftlicher Referent den CO2-Rechner betreut. Ist da Vorteilsnahme im Spiel? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, finde ich. Einmal, wie ist die Projektvergabe gelaufen? Dazu hat der Mitarbeiter der TAZ gesagt, er sei in dem Prozess involviert gewesen, aber letztlich nicht in die Entscheidung. Und dann die nächste Frage, gibt es da überhaupt einen Vorteil? Und da ist die Antwort, der Verein bekommt überhaupt kein Geld dafür.
Die Union fragt allerdings auch danach, ob diese Kooperation eben für den Verein wirbt, also ob sie ihm Spenden einbringt, die er sonst nicht bekommen hätte. Und dazu sagt 3 fürs Klima auch was, nämlich, ja, da gibt's Spenden, die man mit dem Rechner in Verbindung bringen kann. Allerdings machten die zum Beispiel 2023 nur 1% der Gesamtspenden an den Verein aus, nämlich so 250 Euro. Das Uber hält die Zusammenarbeit weiter für sinnvoll und sieht da auch keinen Interessenkonflikt, hat aber trotzdem die Verlinkung für 3 fürs Klima von der Website genommen.
Und zum Schluss wollen wir noch über ein Ereignis sprechen, das ein bisschen Mut macht. Großbritannien hat am Montag sein letztes Kohlekraftwerk für immer abgeschaltet. Seit dem 1. Oktober gibt es in Großbritannien also keine klimaschädlichen CO2-Emissionen mehr durch Kohlestrom. Das Kohlekraftwerk Ratcliffe-on-Soar, das südwestlich von Nottingham liegt und seit den 1960er Jahren in Betrieb war, wurde für immer in den Ruhestand geschickt.
Ja, das ist vielleicht insofern bemerkenswert, als Großbritannien ja als erstes Land der Welt die Ära der Kohleverstromung und damit auch die industrielle Revolution und leider auch die Klimakrise eingeläutet hatte vor mehr als 140 Jahren. Und damit ging zwar eine massive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung einher, aber eben auch zu diesem sehr hohen Preis, dass eben gigantische Mengen von CO2 durch die Kohleverbrennung freigesetzt wurden und die Erwärmung der Erde damit von den Menschen angefacht wurde. Und laut dem Portal Carbon Brief hat Großbritannien insgesamt 4,6 Milliarden Tonnen Kohle verbrannt und so über 10 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen. Wenn man sich die historischen Emissionen von Großbritannien, die im Laufe dieser 150 Jahre verursacht wurden, anguckt, dann gehört Großbritannien zu den 10 größten Emittenten weltweit.
Jetzt zum Schluss hatte Kohle nur noch einen sehr kleinen Anteil an der britischen Stromerzeugung. Seit 2019 stammten nur noch 2% und zuletzt sogar noch weniger des britischen Stroms aus der Kohle. Vor über 10 Jahren sah das noch anders aus. Da hatte Kohle noch einen Anteil von fast 40%. Der Kohlestrom wurde überwiegend mit Solar- und Windenergie ersetzt. Aber der Ausstieg war eben jetzt auch möglich, weil Großbritannien weiterhin auf die Atomenergie setzt. Bis 2030 will Großbritannien seinen Stromsektor vollständig dekarbonisieren. Allerdings gibt es da noch eine große Hürde. Ein Drittel des Stroms stammt derzeit noch aus fossilen Gaskraftwerken.
Deutschland lässt sich mit dem Kohleausstieg noch deutlich länger Zeit. Es geht zwar praktisch so ein bisschen schneller als gesetzlich vorgeschrieben, weil CO2-Ausstoßen durch den europäischen Emissionshandel doch teuer geworden ist, aber auch nicht viel schneller. Und theoretisch darf das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland noch bis 2038 am Netz bleiben. Und einen Termin für den Gasausstieg gibt es überhaupt noch nicht. Also da ist noch einiges zu tun. Denn es geht zwar beim Ausbau der Erneuerbaren wirklich voran, durch die Politik der Ampelregierung und vor allem Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Das muss man zugestehen. Aber Klimaschutz ist es natürlich erst, wenn dafür auch fossile Kraftwerke vom Netz gehen. Und zwar möglichst schnell und alle. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch direkt eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kevener, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Jeanette Schuster, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Jeanette Lechner und Gergo Letai, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Vielen Dank und tschüss.
Danke auch von mir. Ciao.
Deutschlandfunk
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.